Jesus, wir erheben dich. Wir freuen uns, dass wir dich anschauen dürfen an diesem Morgen und dass wir in das Gesicht des Auferstandenen blicken. Danke, dass du da bist. Wir erheben dich mit unseren Herzen, wir erheben dich mit unseren Taten, wir erheben dich mit unseren Händen und Liedern. Wir erheben dich, Jesus. Wir danken dir, dass du da bist. Amen. Alright. Ja, wir sind ja gerade in unserer Predigtserie unterwegs, offline, wenn Gott schweigt. Und ich fand es gar nicht so einfach, da jetzt so einen Abschluss zu finden, ne, an Ostern. Ja, wir haben uns ja Fragen gestellt in den letzten Wochen, wie soll ich das durchhalten? Warum werden meine Gebete nicht erhört? Wo ist Gott, wenn der Himmel schweigt? Ich meine, das sind so die schweren Fragen des christlichen Lebens, die man sich hier so stellt. Und ich glaube, es hat auch bestimmt bei dem einen oder anderen hier einiges auch in Bewegung gebracht, zumindest ins Nachdenken gebracht und auch für Gespräche in den Kleingruppen gesorgt. Aber es hat auch ermutigt, glaube ich. Also das, was ich gehört habe, war, hey, das war so ein gutes Gespräch bei uns im Hauskreis. Wir haben so gut über Erfahrungen mit Gott gesprochen. Man kann es durchhalten. Es ist möglich. Wir sind nicht auf verlorenem Posten. Oder dass es gute Gründe gibt, warum Gott gerade nicht in diesem Moment das Gebet so beantwortet, wie wir uns das wünschen. Und dass es möglich ist, an einen Gott zu glauben, der gut und gütig ist, auch wenn dieser Moment entsteht des Fragens und des Unsicherseins und des Verwirrtseins. Gerade wenn das große Schweigen vom Himmel zu hören ist, ist Gott doch oft mittendrin. Paul hat da letzte Woche ja dieses Zitat gehabt von Corrie ten Boom. Es kann finster werden auf unserer Reise als Christen, aber wenn es in einem Tunnel finster wird, wirft man nicht die Fahrkarte weg und versucht, aus dem Zug zu springen. Man vertraut dem Zugführer. Und ich glaube, wir kennen alle auch diese Analogie mit den Spuren im Sand, wo ein Mensch zurückblickt auf sein Leben und mit Gott irgendwie so schaut, ah, da sind diese Begegnungen und jenes Ereignis in meinem Leben und da habe ich dich kennengelernt, Jesus, wie toll. Und dann sieht man zwei Spuren im Sand und dann runzelt plötzlich der Mensch die Stirn und sagt, was ist denn da los? Das waren meine schwersten Zeiten und ich sehe nur eine Spur im Sand. Hast du mich da etwa verlassen? Und das sind doch die Fragen, die wir haben in den Momenten, wenn Gott schweigt. Und dann sagt Gott zu ihm, nein, das sind die Zeiten, in denen ich dich getragen habe. Und ich glaube, dass das genau die Erfahrung ist, mit der wir hier zu tun haben. Und wir wollen heute unsere Offline-Serie abschließen, kommen zum Ostermorgen und so ein bisschen schwingt das ja auch schon in den Liedern mit, die wir heute gesungen haben. Die Auferstehung. Wir sind es gewohnt, dass ein Finale immer bombastisch ist, oder? Ja, denk an ein bezahltes Silvesterfeuerwerk. Die letzten 60 Sekunden, da wird nochmal aus allen Rohren gefeuert. Boom, bam, boom, die tiefen Töne. Und dann nochmal oben alles mit Goldregen und was du dir vorstellen kannst. Ja. Oder Elbphilharmonie, Symphonieorchester, das große Finale. Das ganze Ensemble, der Chor, alle legen sich nochmal voll rein. Es wird unfassbar laut und bombastisch und glorreich und schön. Das ist ein Finale, wie wir uns das vorstellen. Und meistens sprechen wir auch in diesen Tönen über Ostern. Über das Bombastische, was passiert ist. Über das Großartige, was passiert ist. Und es ist ja auch de facto so. Es ist wie ein kosmischer Urknall in der ganzen Heilsgeschichte Gottes mit dieser Welt. Der Weg zu Gott ist frei, frei in seine Gegenwart. Der Vorhang ist zerrissen. Der Tod ist überwunden. Was für eine Machtverschiebung. Jesus triumphiert, der Tod ist besiegt. Unglaubliche, großartige theologische Wahrheiten, die unser Leben, wenn wir sie begreifen und wenn wir sie glauben, fundamental verändern. Es ist so. Wenn wir das verstehen, was an Ostern passiert ist, verändert das, wie wir leben. Und ich glaube, Dafür können wir Jesus auf ewig dankbar sein, oder? Dafür werden wir Gott wahrscheinlich ewig anbeten, sagen: Gott, wie großartig, you're beautiful. Ich kann dich anschauen und es ist einfach großartig. Und jetzt stehe ich heute Morgen hier an Ostern und ich sehe all diese großartigen Dinge, die Jesus für uns getan hat und unsere Vorstellung von einem bombastischen Finale. Und ich denke mir, ich glaube, ich möchte heute ein bisschen auf die stillen Töne von Ostern eingehen. Auf eine Geschichte, die wir vielleicht auch gerne überlesen, wenn wir die Ostergeschichte uns anschauen. Einen Ostermoment, der mir auch in der Form noch nie so ganz genau aufgefallen war, aber jetzt umso wichtiger wurde. Und zwar aus Johannes Kapitel 20, so rund um die Verse 14 bis 18. Ich blende den ganzen Text ein. Ich weiß, er ist viel zu klein für eine Folie, aber ich erzähle die Geschichte ein bisschen nach, sodass ihr trotzdem versteht, worum es geht. Ich habe den Herrn gesehen. Am Ostermorgen war es Maria Magdalena, die das leere Grab entdeckt. Petrus und Johannes waren auch schon gekommen, haben sich die Lage angeguckt, haben analysiert, haben gesehen, okay, Kopfhünde hier, Tücher da, alright, Grab ist leer. Sie trollen sich wieder, gehen zurück zu den anderen, aber Maria bleibt zurück am Felsengrab. Und kleiner Rückblick, Maria Magdalena war auch eine der wenigen Personen, die am Fuß des Kreuzes ausharrte, bis Jesus starb. Sie war da am Tag und in der Stunde seines Todes. Und dann folgte sie Josef von Arimathäa, um zu schauen, wo bringen sie den Leichnam von Jesus hin. Und sie hat sich den Ort gemerkt und sie wusste, da muss ich hin. Und als der Sabbat vorüber war, da ging sie und hat Öle gekauft, um Jesus die letzte Ehre zu erweisen und seinen Körper einzubalsamieren. Kräuter und Öle. Und dann machte sie sich früh am Morgen auf, um diesen Dienst an Jesus zu tun und stellt fest, das Grab ist leer. Der Leichnam ist weg. Als wären die Trauer und der Schmerz der letzten Tage nicht schon genug gewesen für ihre Seele. Jetzt nimmt man ihr auch noch den Moment des Abschieds, den sie so sehr antizipiert hat, den sie sich so sehr wünschte. Und sie sitzt da und weint und in ihren Schmerz hinein hört sie die Frage: Warum weinst du? Das ist Ostern. Hier spricht Jesus als der Auferstandene. Das Erste, was er in seiner Ära des neuen Bundes, könnte man schon fast sagen, tut, er spricht eine weinende Frau mit einer fürsorglichen Frage an. Das ist das Erste, was er tut. Und Maria kann es doch gar nicht so richtig fassen. Wie durch einen Schleier, tränenverheulte Augen, schaut sie diesen Mann an, der sie da fragt, warum weinst du? Und sie denkt, es ist der Gärtner. Verwechselt ihn. Wo haben sie ihn hingelegt? Wo ist der Leichnam, ist ihre Frage. Und es erinnert so sehr an diese ganzen Fragen, die wir in den letzten Wochen auch hatten. Wo ist Gott, wenn der Himmel schweigt? Wo ist mein Jesus? Wo ist er, den ich so sehr liebe? Es klingt wie ein Ausläufer dieser Kar-Samstag-Frage, wo bist du, Gott? Und sie reicht bis in den Ostermorgen hinein, bis die freundliche Frage des Auferstandenen Maria aufrüttelt, irritiert, aber auch berührt. Und ich glaube, manchmal geht es uns ja auch so wie der Maria in unseren notvollen Situationen. Wir sind so verheult, so mit unserem Leid beschäftigt, mit unseren Tränen, dass wir Jesus nur durch einen Schleier sehen und manchmal gar nicht erkennen, dass er gerade mit uns spricht. Manchmal gar nicht erkennen, dass da der Auferstandene vor uns steht und uns fragt, warum weinst du? Wir nehmen ihn nicht wahr als den, der er ist, auch wenn er hier in dem Fall nicht bombastisch mit Himmelsheerscharen vor uns steht. Da läuten keine Glocken oder da hört man keine Fanfaren. Da ist kein weißes Pferd, keine Königskrone. Da ist einfach nur der Auferstandene, der sich uns zuwendet und sagt, warum weinst du? Dieses Leben von Maria fand ich faszinierend. Es macht uns nämlich was deutlich. Jesus offenbart sich oft zunächst den Menschen, die ihr Leiden im Vertrauen auf ihn ertragen und dabei nicht aufhören, ihm die Ehre zu geben. Und an Ostern, da ist es für Maria der Moment, in dem Jesus sie mit Namen anspricht. Maria. Das muss sie wie ein Blitz getroffen haben. Nicht nur, weil sie feststellt, Gott kennt mich ja doch. Er kennt mich mit Namen. Er weiß auch deinen Namen. Er weiß, wo du stehst. Das ist nicht nur dieses Empfinden, das wir das ganze letzte Jahr hatten mit dieser grandiosen Jahreslosung, du bist der Gott, der mich sieht. Das auch. Das ist ja an sich schon grandios genug. Sondern es geht weiter. Es ist auch in etwa, was Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Sie erkennt Jesus an seiner Ansprache. Sie erkennt Jesus in dem Moment, wo sie ihn hört. Wir kennen alle, was Jesus in der Bergpredigt sagt über Menschen, die Leid tragen. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Leid tragen, die trauern. Und die spannende Beobachtung dabei ist, dass Menschen, die unter dem Schweigen Gottes leiden, meistens sehr viel sensibler und Jesus sehr viel ähnlicher sind als die, die dauernd versuchen, im Namen ihres Glaubens dem Schmerz auszuweichen und ihn zu vermeiden. Letzten Endes und meist schrittweise segnet Jesus unsere Trauer, meint Pete Gregg in dem Buch, das uns auch ein Stück hier Pate stand bei dieser Predigtserie. Mit anderen Worten, wenn das Einzige, wie bei Maria Magdalena, wenn das Einzige, woran wir geglaubt haben, tot ist, Jesus, der Mann, der sie von 7 Dämonen befreit hat, der Mann, der sie aufgebaut hat in ihrem Leben, der Mann, auf den sie all ihre Hoffnung gesetzt hatte, stirbt vor ihren Augen am Kreuz. Aber sie hört nicht auf, ihn zu ehren. Sie hört nicht auf, diese Verbindung zu ihm aufrecht zu erhalten in ihrem Glauben. Wenn das Einzige, an das wir jemals geglaubt haben, tot ist und wir trotzdem Gott anbeten, dann wird unsere Trauer in Gold verwandelt. Pete Gregg drückt es so aus, das größte Wunder der Welt, größer als jede Heilung oder Offenbarung, ist die Gnade, die durch ein Leben freigesetzt wird, das im Schmerz geläutert wurde. Und wir wissen, Edelmetalle müssen geläutert werden. Die kann man so schürfen aus der Erde, aber dann werden sie heiß gemacht, dann werden sie aufgekocht, hätte ich schon fast gesagt. Das ist ein bisschen heißer als gekocht, ja? Damit die Schlacke nach oben dringt, damit einfach das, was dieses Edelmetall noch verunreinigt, rausgeschwemmt wird nach oben hin. Das geschieht nur durch diese Hitze. Und das sehen wir hier auch bei Maria. Sie verlässt Jesus nicht. Sie hält an ihm fest, obwohl sie eigentlich verwirrt und enttäuscht sein musste. Aber sie ehrt und sie schätzt ihn weiterhin. Auch und obwohl auf den ersten Blick überhaupt nichts mehr für sie dabei rüberkommen kann. Maria hatte nicht die Erwartung, dass jetzt noch irgendwas von Jesus zu ihr rüberwächst, dass noch irgendeine Segnung kommt für sie, dass sie noch irgendwas abbekommt von diesem Messias, von diesem Wanderprediger aus Nazareth. Diese Erwartung konnte sie nicht haben, denn er war tot. Und trotzdem ehrte sie ihn, trotzdem betete sie an. Welchen Gewinn hat es jetzt noch, an Jesus festzuhalten? Welchen Sinn ergibt es? Es ergibt jeden Sinn. Es gibt den größten Gewinn. Hebräer 10 ermutigt uns, werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Das ist nicht die Folie, die ich erwartet habe. Ihr müsst euch Hebräer 10 einfach so denken. Werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, ist die Aussage, was auch immer geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Und so, ihr Lieben, wird aus einer weinenden Maria Magdalena durch die Begegnung mit dem Auferstandenen eine Botschafterin für die Apostel. Denn Jesus sendet sie. Jesus sagt, jetzt geh du zu den Brüdern. Nicht zu meinen Jungs, nicht zu meinen Knechten, nicht zu meinen Untergebenen, sondern zu meinen Brüdern. Geh und verkünde ihnen. Und dann geht sie und sagt, ich habe den Herrn gesehen. Ich habe den Herrn gesehen. Das hat alle ihre Fragen beantwortet. Sie hat den Herrn gesehen. Das hat ihren Schmerz gestillt. Sie hat den Herrn gesehen. Und ich glaube, das gilt auch für uns. Ich glaube, in all unseren Fragen, wo ist Gott, wenn der Himmel schweigt? Warum werden meine Gebete nicht erhört? Was ist los? Wie halte ich das durch? Wie komme ich hier durch? Dann liegt die Antwort darin, dass wir Jesus sehen dürfen. Wir haben den Herrn gesehen. Jesus ist die Antwort. Ich kann mich noch so gut daran erinnern, dass das ja so ein Schlagwort war früher. Jesus ist die Antwort. Aber was ist die Frage? Ja, meistens wurde das ja im evangelistischen Kontext dann genutzt. Ja, wir müssen erst mal sagen, hier Hölle und Verdammnis und Gericht Gottes und so. Das ist die Frage. Aber ich glaube, wir haben ganz andere Fragen, auf die Jesus ebenfalls die Antwort ist. Wir haben ganz andere Fragen, auf die Jesus und die Begegnung mit dem Auferstandenen genau die Antwort ist. Und so wie Jesu Frage, warum weinst du, Maria Magdalena in ihrem Schmerz geholfen hat, zurechtzukommen, hilft Jesus uns auch heute und anderen Jüngern damals, Ruhe in dieses innere Chaos zu bringen, das in diesen Tagen da entstanden ist. Jetzt die Folie. Da waren zum Beispiel die Emmaus-Jünger. Die waren verwirrt. Die verstanden die Welt nicht. Was ist denn hier los? Ja? Und Jesus begegnet ihnen auf ihrem Weg nach Emmaus und erklärt ihnen die Schriften. Sagt, das musste so geschehen, denn so steht es in der Bibel. Thomas zweifelte und Jesus nimmt ihn mit seiner Angst und seinen Zweifeln ernst. Jesus kommt durch verschlossene Türen, ihr Lieben. Und er hat auch keine Angst davor, dich mit deinen ehrlichen Fragen auch anzunehmen und dir zuzuhören. Er spricht mit dir über deine Enttäuschungen. Machst du es aber auch? Sprichst du mit Jesus über deine Enttäuschungen? Sprichst du mit ihm über das, wo du deine Fragen hast? Thomas war ehrlich genug, seine Zweifel einzuräumen, zu sagen, hey, ich habe hier echt ein Problem. Wenn ich ihn nicht selber sehe, glaube ich es nicht. Und Jesus sagt, hier bin ich. Durch verschlossene Türen, vielleicht fühlst du dich auch zugenagelt, wie einer dieser Räume, in denen die Jünger sich damals versammelt haben. Aber Jesus schafft es, durch diese Wände und Türen zu kommen. Er möchte dir begegnen. Und dann ist da noch Petrus. Oh, Petrus. Oh, er kämpfte mit seiner Schuld und Sünde. Der konnte Jesus gar nicht richtig unter die Augen treten. Der war so belastet. Er trug diese Last. Aber Jesus findet ihn da am Ufer des Sees, als Petrus sich schon zurückgezogen hatte in seinen bisherigen Alltag als Fischer. Und er sagt, Petrus, liebst du mich? Und er hilft Petrus, seine Liebe zum Auferstandenen neu zu bekennen. Und ich glaube, das sind alles Bilder, vom Auferstandenen nach Ostern, die auch für unser Leben Relevanz haben, wo wir spüren, Jesus geht jedem Einzelnen nach, in dem Bereich, in dem er gerade kämpft, in dem Bereich, wo wir vielleicht auch einfach nicht weiterkommen mit unserem Glauben an Gott. Aber der Auferstandene ist da. Warum weinst du? Was steht geschrieben? Hier bin ich. Liebst du mich? Er wendet sich uns zu mit seinen Fragen und er hilft uns, das Chaos zu bewältigen, das durch möglicherweise diese Zeiten auch des Schweigens in uns entstanden ist. Ich habe den Herrn gesehen. Das ist so das eine, wo ich uns einfach mit reinnehmen wollte in diesen etwas stilleren Moment an Ostern. Das sind alles stille Momente gewesen. Das war nichts Bombastisches. Aber es gibt auch ein großes Finale in der Bibel, das wissen wir. Es gibt auch diesen Aspekt, Und die Frage ist, welches Bild vom Himmel hast du? Gibt es in dir eine Vorstellung vom Himmel, die dich auch irgendwie tröstet, die dich irgendwie auch beseelt, die dich auch freut? Ostern, Auferstehung, Gottes ewige Welt, das gehört ja alles zusammen. Wir können das ja gar nicht voneinander trennen. Und meistens, und das ist auch gut so, sprechen wir ja auch über die Auferstehungskraft, die uns in diesem diesseitigen Leben ergreift, die unser Leben völlig umkrempeln kann. Eine neue Schöpfung, die durch Gottes guten Geist in uns entsteht. Im April ist wieder Taufe, da werden wir das wieder richtig feiern, dass neues Leben entsteht, dass wir mit auferstehen, mit Christus. Wenn Leben Gottes durch die Heiligung in uns Raum greift. Das brauchen wir, diese Botschaft, Gottes guten Plan mit uns, mit jedem von uns. Aber wenn wir uns fragen, wie ist das mit den unbeantworteten Gebeten, dann darf unser Blick auch noch ein Stück weiter reichen, nämlich in das, was Jesus für uns vorbereitet hat. Haben wir eine Vision vom Himmel? Wie stellst du dir das vor? Irgendwelche barocken Engelchen mit Harfen auf Wolken? Halleluja! Ich glaub's nicht. Davon, wie es sein wird, wenn diese Welt das Zeitliche segnet, wenn Zeit und Raum irgendwie sich auflösen in Gottes Dimension, haben wir Bilder oder Worte, die uns echten Trost verschaffen? Oder Freude und Erwartung im Blick auf die Auferstehung der Toten? Ich glaube, das ist eine echte Hausaufgabe, auch für mich. Auf der einen Seite wollen wir auch nicht unsere ganzen Hoffnungen, unsere ganzen Nöte nur ins Jenseits projizieren und irgendwie alles nur aussitzen, was uns an Leid hier geschieht. Das soll es ja auch nicht sein. Aber auf der anderen Seite dürfen wir mit Gottes Hilfe im Hier und Jetzt rechnen und dürfen trotzdem auch, wenn Dinge unbeantwortet bleiben, wenn Leiden da sind, dürfen wir trotzdem den Blick auch in die Ewigkeit werfen und ein Bild davon in uns tragen, dass eines Tages Gerechtigkeit geschaffen werden wird. Dass der Tag kommen wird, wo meine Gebete und meine Dinge auch gehört werden. Also hier ist zum Beispiel Offenbarung 5, Vers 8. Die Bibel spricht davon, dass die Gebete der Heiligen alle bei Gott aufbewahrt werden. Auch die, die nicht beantwortet werden in dieser Zeit. Wir denken manchmal, es ist verlorene Liebesmüh. Aber ich glaube, Gebet bewirkt so viel mehr als einfach nur direkt das, was wir uns wünschen, was Gott dann tut. Sondern es bewirkt eben auch, dass wir in Beziehung mit Gott bleiben. Welche Vision hast du vom Himmel? Ich möchte mit einer Geschichte aus Indien zum Schluss die Predigt hier abschließen. Der indische Dichter Tagore erzählt von einem Bettler, der eines Tages eine goldene Kutsche oder die goldene Kutsche des Königs herannahen sieht. Es scheint die Gelegenheit seines Lebens zu sein. Und innerlich hofft er, dass ihm Segen in Form von Reichtum zukommen möge. Und tatsächlich, die Kutsche hält genau dort an, wo der Bettler steht. Seine leeren Hände, Moment, wo der Bettler steht, und der König steigt lächelnd aus. So. Die Erwartung steigt, der König steigt aus. Lächelnd, großherzig. Habt ihr ein schönes Bild vor Augen? Und dann geschieht etwas Seltsames. Der König streckt dem Bettler seine leeren Hände entgegen und fragt: Was kannst du mir geben? Verwirrt und unsicher greift der Bettler in seine Taschen und nimmt ein kleines Korn heraus. Nur eines und auch nur ein kleines. Soll das ein Witz sein? Langsam legt er es dem König in die Hand. Am Ende des Tages leert der Bettler seine Taschen aus und er ist überrascht, darin ein einziges Korn aus reinem Gold zu finden. Nur eines und auch nur ein kleines. Ich habe bitterlich geweint, sagte der Bettler, und gewünscht, ich hätte das Herz gehabt, ihm alles zu schenken, was ich habe. Manchmal verwirrt und enttäuscht uns der König der Könige. Verdrehte Welt. Er schweigt, wenn wir sein Reden suchen. Er möchte, dass wir dem Menschen, der neben uns im Krankenhausbett liegt, dass wir ihn segnen, die Person liebhaben, trösten, obwohl wir um Heilung für uns selbst gebetet haben. Was kannst du mir geben? Der König hätte mit Leichtigkeit unsere Gebete erhören können und scheint uns im ersten Moment doch ärmer zu machen, weil er etwas von uns möchte. Am Ende merken wir, dass es eigentlich eher unsere Enttäuschungen als unsere Verdienste waren, die Gott in Gold verwandelt hat. Dass wir Gold in unseren Händen halten, und zwar in der Form der Opfer, die wir gebracht haben. Und ich glaube, das ist die Frage auch an uns an diesem Ostermorgen. Es ist leicht, wenn wir aus dem Überfluss geben. Es ist leicht, wenn wir uns gesegnet fühlen. Es ist leicht, wenn wir sagen, oh, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe Frieden im Herzen und Freude und bin gut drauf und heute mit dem rechten Fuß und nicht mit dem linken aufgestanden. Ich freue mich. Ich kann Gott alles geben. Ich kann Gott alles versprechen. Ich kann die Hände heben im Lobpreis. Es ist so wunderbar. Aber es gibt eben auch die anderen Tage. Unsere Kar-Samstage, wo wir vor dem König stehen und er sagt, was gibst du mir? Und wir denken, spinnst du? So geht das nicht, ich brauche dich. Und er sagt, gib mir dein Herz. Was gibst du mir? Was kann ich in Gold verwandeln? Nicht deine Verdienste, dein Opfer wird in Gold verwandelt. Und so spannt auch Paulus die Osterperspektive über unsere menschliche Schwachheit und mögliche Offline-Erfahrung. Er schreibt den Korinthern zum Beispiel, deshalb verlieren wir nicht den Mut. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Und so haben wir doch noch unser Finale gekriegt zu Ostern, oder? Mit diesen Bibelversen spüren wir doch noch, dass da etwas Großartiges für uns bereitsteht. Etwas Großartiges, was Gott uns schenken möchte in diesem Leben. Der Blick geht nach vorne. Hier ist unsere Perspektive für das, was unser Leben auch tragen kann, wenn wir eigentlich denken, wir sind kurz vor dem Zerbrechen. Aber dann kommt der, der das geknickte Rohr aufrichtet. Dann kommt der, der den glimmenden Docht neu anfacht. Dann kommt der, der uns Ewigkeitsperspektive schenkt. Und Paulus schreibt es auch nochmal in Römer 8, Vers 18. Der Blick geht nach vorn. Ich komme nämlich zu dem Urteil, dass die Leiterfahrungen, die wir hier und jetzt auf uns nehmen müssen, nicht der Rede wert sind, angesichts der wunderbaren Herrlichkeit, die sich in ihrer ganzen Schönheit in uns entfalten wird. Ist das eine gute Osterperspektive, ihr Lieben? Amen. In ihrer ganzen Schönheit. Ich denke gerade dran, wie das wäre, wenn wir vor Jesus stehen und ihm zusingen, you're beautiful, und Jesus schaut uns und sagt, ah, you're beautiful. Ja, er liebt dich, er sieht die Schönheit, die er in dich hineingelegt hat. Lasst uns noch mal beten zum Schluss. Jesus, wir sagen danke, dass du als der Auferstandene uns trotzdem so fürsorglich nahe kommst, wie wir das in dem Leben von Maria Magdalena gesehen haben. Auch im Leben der Emmaus-Jünger, im Leben von Thomas, im Leben von Petrus. Du bist als der Auferstandene ihnen nachgegangen. Du hast sie abgeholt in ihren Fragen. Du hast ihnen geholfen, ihr inneres Chaos wieder zu ordnen. Herr, das bete ich auch heute Morgen, wenn wir einfach jetzt auch an Ostern diese Predigtserie zu Ende bringen, sagen, Gott, wir haben immer wieder diese Thematik, dass unsere Gebete vielleicht für uns nicht so spürbar erhört werden und wir brauchen dich da drin. Komm, hilf du jedem, der jetzt gerade kämpft. Und ich bete auch, dass du uns eine Perspektive gibst für das Leben, das du vorbereitet hast, die Schönheit der Herrlichkeit, das, was auch noch das aufwiegt, was in unserer Lebenszeit möglicherweise an Schwerem war, das möchtest du gerne aufwiegen. Und wir wollen, Jesus, erkennen, dass wir nicht zurückhalten wollen, wenn du die Hand ausstreckst und fragst, was kannst du geben? Mach uns heute Morgen bereit, dir aufrichtig alles zu geben, damit du aus dieser Hingabe Gold machen kannst. Danke für die Perspektive der Herrlichkeit. Danke für die Perspektive, dass du alle Tränen abwischen wirst. Und ich bete sehr, dass du uns heute einfach in dieser Auferstehungskraft dienst. Dass wir fähig werden in dieser Liebe und dieser Nähe zu dir, weil in dir sich alle unsere Gebete beantworten, unser Leben zu gestalten. Jesus, du bist die Antwort. Amen. Amen.